Herzlich willkommen zum Podcast Arbeitsphilosophen, die Zukunft der Arbeit. Herzlich willkommen zum Themenschwerpunkt Aktion statt Reaktion. Heute zu Gast ist Professor Volker Busch. Er ist Neurologe, er ist Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie. Das waren die beiden schwersten Wörter dieser Episode. Ich hab's geschafft, juhu. Mit ihm spreche ich über uns. Also wie gehen wir mit unserer Angst um? Was macht die Krise mit uns? Wie wichtig sind Visionen? Wie wichtig sind Mut und Tatendrang? Wie gehen wir aber auch mit anderen Menschen um? Ich glaube, das hast du auch schon festgestellt, jeder empfindet die aktuelle Situation völlig anders. Ich finde, das Gespräch ist eine Art Augenöffner, zugleich aber auch ein Kompass für uns, damit wir auch nicht vergessen, in die tägliche Reflexion zu gehen. Bevor das Gespräch beginnt, darf ich noch unseren heutigen Werbepartner vorstellen. Neulich habe ich den Standsum schon mal vorgestellt. Der Standsum bietet, wie ich finde, eine geniale und zugleich einfache Lösung für alle Menschen an, die vor einem Rechner sitzen. Sitzen ist ja bekanntlich das neue Rauchen und ein Stehschreibtisch die Lösung. Meist jedoch sehr teuer und auch nicht so wirklich hübsch. Praktikabel auch nicht so wirklich. Und der Standsum ist ein Stehschreibtisch, ein Aufsatz, der ultraleicht auf- und abgebaut werden kann. Es ist ein tolles Material, ein robustes Material. Man kann auch einen Monitor darauf abstellen. Das habe ich auch schon versucht. Es gab sogar die ein oder andere Rückfrage. Der Standsum sieht dabei gut aus. Das Design ist top. Ich habe den Standsum seit einem Jahr circa im Einsatz und möchte diesen eigentlich auch nicht mehr missen. Mit dem Code Arbeitsphilosophen10 bekommst du 10% Rabatt. Mehr Infos auch in den Shownotes, dort ist alles verlinkt. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit Volker Busch. Du bist gerade Professor geworden, herzlichen Glückwunsch.
Ja, vielen
Dank. Ich habe es ja schon mal gesagt, aber jetzt im Podcast macht man das ja nochmal.
Toll.
Was nimmst du als Neurologe, als Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie gerade draußen wahr? Ist das eine besondere Zeit für dich?
Ja, schon, weil es eine Zeit ist, die uns, wir im wahrsten Sinne des Wortes, alles im Kopf tragen. Das ist ja die Zeit momentan, ist ja mit ganz vielen Dingen hat zu tun, die mit der Psychologie einhergehen. Stressbewältigung, Umgang mit Ängsten, aber auch wie wir mit Informationen umgehen, wie wir Klarheit im Denken bewahren, wie wir vielleicht Mut entwickeln in Zeiten neuer Herausforderungen. Das sind ja alles Dinge, die ganz urpsychologische Aspekte berühren. Und dadurch, ja, ist mein Fach Gott sei Dank momentan recht gefragt. Also langweilen tue ich mich gerade nicht.
Okay. Und merkst du in der Gesellschaft, bei den Menschen, mit denen du zu tun hast, dass sich da viel verändert oder ist eigentlich alles gleich?
Also in der medialen Aufbereitung und in der Darstellung der Dinge, die passieren, tut sich momentan gerade ganz viel, weil wir kaum andere Inhalte noch haben, mit denen wir uns beschäftigen, als momentan mit der Krise. Ne? Das, ja. Das füllt die Zeitungen, das füllt die Fernsehprogramme und eigentlich auch, wenn wir ehrlich sind, jeden zweiten Post in den Social-Media-Bereichen. Ob sich für jede Familie, wenn sie abends am Tisch sitzt, die Dinge dramatisch verändert haben, steht nochmal auf einem anderen Blatt. Ich denke, dass tatsächlich ganz viele Familien direkt oder indirekt von der Krise betroffen sind und vielleicht auch drunter leiden. Aber ich sehe tatsächlich, auch das gehört zur Wahrheit, einige Familien, bei denen es eigentlich soweit alles sich fortsetzt und weder berufliche Dinge noch tiefgreifende andere Dinge im Privatleben sich nennenswert geändert haben, außer vielleicht der Tatsache, dass man weniger Kontakt zueinander hat. Aber wo eigentlich alles so weiterläuft oder im Gegenteil, die Familien sogar die Zeit, die sie jetzt haben, ganz anders, also viel mehr genießen noch.
Mhm. Ja, also es ist nicht alles dunkel, sondern nein, manche sehen
es auch. Es ist nicht alles dunkel, ja, und es ist auch nicht alles anders. Also tatsächlich, was an Veränderungen für die gesamte Wirtschaft unseres Landes anbelangt, muss sich nicht immer in allen Details bis in die Familien hinunter abspielen. Das Familienleben geht bei vielen Familien, die ich betreue, die ich auch in Form von Menschen sehe, bei vielen ganz normal weiter, ohne dass sich tiefschürfende Unterschiede zeigen.
Du bist momentan sehr viel im Fernsehen zu sehen. Ich habe mir auch schon so manchen Beitrag von dir angeschaut. Ja. Und ein Thema ist immer die Angst. Da möchte ich jetzt gar nicht so wirklich tief reingehen. Aber du selbst hast mal gesagt in einem der Interviews, dass Angst keine sinnlose Emotion ist.
Ja, ja.
Ich würde behaupten, das sehen viele anders. Warum ist Angst keine sinnlose Emotion?
Weil Angst ein Gefühl ist, das eine Funktion erfüllt, eine Aufgabe hat. Und zwar uns zu warnen vor Situationen, die möglicherweise eine Gefahr beinhalten. Wenn wir keine Angst hätten, würden wir viel riskanter leben und dadurch wahrscheinlich nicht überleben. Aber dadurch, dass wir Angst empfinden können und unser Verhalten danach ausrichten, sind wir in bestimmten Situationen vorsichtig oder bereiten uns besser vor und ergreifen Maßnahmen, die letztendlich dazu dienen, dass wir überleben können. Unsere Spezies hat unter anderem auch überleben können, weil wir auch in Situationen, wo wir Angst empfinden, einfach zweimal hinschauen und uns besser vorbereiten. Und insofern muss man Angst auch im Zuge der evolutionsbiologischen Entwicklung unserer Spezies sehen als Gefühl, die auch Vorteile hat. Also ein Beispiel: Wenn ein Krankenpfleger Angst hat, sich anzustecken bei einem Patienten, dann wird ihn die Angst vorsichtiger machen in der Weise, dass er sich sorgfältiger die Hände waschen wird. Wenn eine Mama Angst hat um ihr Kind, weil es gerade Fieber hat und im Bett liegt, dann wird die Mutter unruhiger schlafen und wachsamer sein und sich empathischer in ihr Kind einfinden können. Zwei Beispiele, wo Studien belegt haben, dass Angst ein sinnvolles Verhalten produzieren kann, das uns hilft zu überleben. Angst ist nur dann schlecht, wenn sie völlig unangemessen ist oder völlig übertrieben und uns so im Klammergriff hält, dass wir wie gelähmt sind. Dann ist Angst hinderlich. Aber wenn sie als ganz leichter Signalgeber aus dem Hintergrund uns begleitet, kann sie sehr sinnvolle Entscheidungen produzieren.
Ja, okay, ja, perfekt eingeordnet. Ich glaube, wir erkennen uns alle da drin wieder.
Ja.
Wenn wir uns die aktuelle Situation so ein bisschen anschauen, wenn wir die aktuelle Situation dann auch anerkennen, vielleicht auch eingeordnet haben, so ein Stück weit auch aus dieser Schockstarre ausgebrochen sind, das habe ich zumindest wahrgenommen, viele sind
absolut
so wieder ins Tun gekommen, dann werden ja auch so Energien freigesetzt.
Richtig.
Das konnte ich bei mir spüren, das ging so irgendwann ab Woche 3 auf einmal los, ne? Ich war dann nicht mehr im Reaktionsüberlebensmodus, sondern das, ach, jetzt kann man ja wieder agieren, so, ne? Und dann kam ich in die Aktion, das habe ich bei anderen auch gesehen. Ich habe irgendwann in einem Interview mal gesagt, es fühlt sich bei mir so an, als wenn ich so ein Ein-Mann-Startup wäre. So auf einmal ist alles irgendwie so Hasteln und so, da benutzt man dann auch diese Startup-Wörter. Aber was passiert da dann bei uns im Gehirn, im Körper? Wieso hat man dann diese Energie, die dann nach dieser Schockstarre kommt?
Wir müssen uns vorstellen, dass Emotionen eigentlich ganz wichtige Antreiber sind. Sie sind Signalgeber auf der einen Seite, aber sie treiben uns auch an. Das kann die Freude sein, das kann die Wut sein oder die Angst sein. Aber alle treibt euch oder treiben uns ja an, ne? Die Freude treibt uns an, uns etwas zu erkämpfen oder etwas zu genießen, etwas zu gestalten. Die Wut treibt uns an, uns zu befreien von etwas oder eben zu bekämpfen. Und die Angst kann uns antreiben, vor etwas Abstand zu nehmen und vielleicht einen anderen Weg einzuschlagen. Also alle Emotionen haben neben der Tatsache, dass sie uns wichtige Signale geben, auch in der Regel eine antreibende Funktion, wenn sie nicht übertrieben groß sind. Und das erleben wir momentan auch. Wir leben momentan in einer Gesellschaft, in der viele bislang ausgetretene Wege nicht mehr gegangen werden können, wo Menschen sich neu erfinden müssen, wo plötzlich Raum entsteht für neue Ideen. Und dieses Gefühl der Unsicherheit, jetzt etwas tun zu müssen, kann auf diese Weise sehr antreibend sein. Du kennst ja vielleicht den Begriff Not macht erfinderisch. Es sagt im Prinzip nichts anderes, als dass eine starke Emotion, selbst wenn sie negativ ist oder unliebsam ist, uns antreiben kann, etwas zu tun. Das hat übrigens Bedeutung für uns als Menschheit. Die meisten innovativen Schritte sind dann entstanden in unserer Geschichte, wenn Menschen unzufrieden waren mit etwas. Ne? Nicht, wenn sie sich in Bequemlichkeit geahlt haben, wenn sie passiv waren, wenn alles so lief, sondern wenn sie unzufrieden waren, wenn sie emotional etwas gepackt hat. Also eben nochmal, wenn sie ängstlich waren, wenn sie wütend waren, wenn sie unsicher waren oder wenn sie total euphorisch waren. Aber auch hier waren es die Emotionen, die uns antreiben. Das Wort Emotion und Motivation bedeutet lateinisch fast das Gleiche, nämlich die Bewegung. Gefühle treiben uns an.
Ah, okay, also das heißt, das gilt fürs Individuum, aber so eine Krise wie jetzt, das heißt doch, dass das Kollektiv sich dann auch viel besser bewegen kann als je zuvor, oder? Oder was heißt je zuvor? Aber
Genauso, du hast es schön auf den Punkt gebracht. Deswegen ist es auch viel mehr als so ein blöder, plakativer Spruch, dass man sagt, in der Krise liegt eine Chance. Dieser Satz klingt so abgedroschen, weil man ihn momentan überall liest, ja. Aber er ist natürlich völlig richtig. Die Krise weckt uns gerade auf. Sie rüttelt an Grundfesten und damit entsteht über eine erste Unsicherheit und Angst und Schockstrahre, hast du es, glaube ich, genannt. Jetzt aber der Nährboden, auf dem auch ganz viele neue Dinge entstehen können. Und das ist eigentlich was ganz Tolles. Es gilt nur für uns, das jetzt zu erkennen und nicht zu verschlafen. Denn spätestens, wenn die Krise wirklich überwunden ist und alle wieder ihren gewohnten Alltag haben, dann friert alles wieder ein sozusagen. Dann wird alles wieder starr. Und dann ist man nur noch mit seinen Dingen des Alltags beschäftigt. Und dann geht diese Aufbruchstimmung verloren. Jetzt ist sie gegeben und jetzt muss man es eigentlich nutzen.
Also auch das gilt jetzt für alle Unternehmer, für alle, die im HR-Bereich sind, Führungskräfte oder auch Menschen, die ganz normale Jobs haben, sagen, ich möchte was verändern, also wenn, dann jetzt.
Genau, die Leute sind wachgerüttelt, ne? Ja. Und wissen, dass jetzt eine möglicherweise mehr oder weniger unruhige Zeit auf sie zukommt. Und diese Zeit jetzt zu nutzen, um wirklich neue Wege zu gehen, ist eigentlich optimal.
Wenn nehmen wir mal an, alles ist wieder in geordneten Bahnen, kann man diese Erkenntnis von jetzt oder dieses Gefühl von jetzt so trainieren, dass es auch danach dabei ist? Also Tatendrang, Mut, so jetzt erst recht. Ist das trainierbar und übertragbar dann auch auf so eine uns geht's gut Phase?
Ja, ist so. Nur damit sich Verhalten von Menschen ändert, damit sich Dinge ändern, so will ich es nennen, brauchen wir immer zwei. Wir brauchen Verhalten und wir brauchen Verhältnisse. Das ist nicht das Gleiche. Verhalten ist das, was von Menschen ausgeht. Also was du mit Tatendrang beschreibst, Mut oder Lust, etwas anders zu machen. Verhältnisse meint das, was die Gesellschaft an Möglichkeiten bietet, was an staatlicher Unterstützung da ist, was an Marktsituationen da ist, was an vielleicht Stimmung durch den Zeitgeist gegeben ist. Also Dinge, auf die wir gar nicht unbedingt als Einzelperson Einfluss haben, wo einfach die Zeit gekommen ist, wie damals Ende der 90er die Zeit des Handys gekommen war, wo sich vielleicht ein Unternehmen Anfang der 80er noch abgearbeitet hätte an dieser prinzipiell guten Idee, aber die Gesellschaft war noch nicht so weit. Also Verhalten ist das eine, aber die Verhältnisse müssen auch stimmen. Und in einer Situation einer Krise, die nachdem sie den Schutt weggeräumt hat und wieder neu sich aufbaut, stimmt eben auch die Verhältnisse. Und genau das ist dann auch die Zeit für Menschen, die Tatendrang haben, Mut haben, in diesen Verhältnissen ihre Nischen zu erobern und sich die Zeit zunutze zu machen.
Wie wichtig sind in der heutigen Zeit Visionen? Weil wenn man eine Sache beobachtet, dann ist es das, dass es einmal die gibt, die sagen, ja, wir müssen jetzt und wir dürfen träumen. Ich denke an dieses Buch Utopien für Realisten von diesem Rüdger Bregmann. Positive Bilder von der Zukunft. Und dann gibt es aber auch die, die sagen, ja, nee, das wird alles noch viel schlimmer als 1929. Alles geht den Bach runter und wir mit und das wird ganz schlimm. Also ist diese Vision, diese positive Assoziation, das Visualisieren, hilft uns das? Ja, wie wichtig
absolut.
Ist sowas?
Absolut. Marc Aurel, einer der letzten Adoptivkaiser des Römischen Reichs, ich glaube im 2. Jahrhundert nach Christus, hat mal gesagt, irgendwann nimmt die Seele die Farbe der Gedanken an. Das bedeutet, wenn wir immer in einer gewissen Weise reden und denken, dann fühlen wir auch irgendwann so. Und wenn wir jetzt mal diesen neudeutschen Begriff des Mindsets zu missbrauchen, ständig das Gefühl haben, der Weltuntergang steht kurz bevor und die Apokalypse bricht über uns hinein, dann schränkt uns das natürlich immens ein. Und umgekehrt, wenn wir, was du Visionen nennst, Träume haben, die vielleicht aus einer Unzufriedenheit oder aus einer Lust heraus entstehen, etwas verbessern zu wollen, und wir von diesen Dingen getragen werden, dann motiviert uns das natürlich ganz anders, auch die Dinge in die Hand zu nehmen. Also positive Gedanken oder Mindsets ist ganz entscheidend, um daraus auch Energien zu entwickeln, die Dinge voranzutreiben. Und das ist heutzutage gar nicht so ganz leicht, weil wir in einer medialen Welt leben, die natürlich eher mit dem Umgekehrten ihr Geld verdient, ne? Nämlich mit dem täglichen Drama und der Sucht nach Ängsten oder dem Negativen, was sich einfach viel besser verkauft und dadurch Menschen immer wieder vor den Kopf stößt und auch alleine zurücklässt und sie sich überlegen, Mensch, wenn alles doch so schlimm wird, dann lohnt es sich ja nicht, dass ich mich anstrenge. Und das ist für eine Gesellschaft kein gutes Signal. Gerade wir Deutschen haben oft diesen spielerischen, innovativen Ansatz eigentlich vergessen. Wir hadern, wir denken zu viel an Probleme, wir wälzen zu sehr negative Dinge hin und her und dadurch kostet es unheimlich viel Kraft, unheimlich viel Energie, die anderweitig viel besser investiert wäre.
Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass es sehr, sehr, sehr viele Unternehmen da draußen gab, die in den ersten Wochen nicht arbeitsfähig waren, weil die neue Videokonferenz-Software nicht DSGVO-konform war. Da haben wir lieber gar nichts gemacht.
Ja, zum Beispiel. Oder, was ich auch erlebe in der Wirtschaft ganz häufig, dass die ursprünglichen Effizienzkriterien, die so gelten, für die wir ja auch durchaus bekannt sind, ne, dass wir alles sehr sauber und ordentlich machen, was ja auch was Tolles ist, das ist ja auch ein Teil unserer Qualität, dass die jetzt sehr unreflektiert auch auf neue Arbeitsläufe gestülpt werden. Dass man also Menschen reihenweise ins Homeoffice entlassen muss, das liegt in der Natur der Sache, aber jetzt von ihnen die gleiche Arbeitsleistung, Perfektion und Optimierung oder Effizienz erwartet wie vorher. Und dann erstickt man eigentlich neue Ideen. Also man sagt, Perfektionismus ist der Mutkiller Nummer eins. Wenn wir zu effizient sind, dann raubt uns das sämtliche Freiheiten, mal etwas zu wagen, sich zu trauen und wirklich neue Dinge mit einer gewissen Leidenschaft auch zu versuchen. Das meine ich, wenn ich sage, uns fehlt oft das Spielerische. Wir wollen die Dinge perfekt und das ist auch teilweise ja sehr gut, aber in Zeiten der Krise, wo sich Dinge verändern sollen, wo wir wachsen wollen, entwickeln wollen, neue Dinge ausprobieren wollen, da brauchen wir die spielerische Herangehensweise und da müssen wir auch mal 9 Grade sein lassen und vielleicht mit 80% zufrieden sein, damit überhaupt was in Gang kommt.
Und nicht alles zu Ende denken zu wollen und dann kommen wir einfach nie ins Tun.
Ja. Genau, deswegen spricht man ja auch, man kann etwas todsicher machen. Da liegt eigentlich in der Bedeutung schon die Folge dessen, die eintreten kann. Und dafür sind wir als Deutsche bekannt. Also ich werde ja als Speaker oder auch als Berater ganz oft für diese Fragen auch engagiert, dass Teams oder Unternehmen weiterkommen wollen, aber sich durch ihr Denken selber im Weg stehen. Und dann bedarf es keiner Esoterik oder Hokuspokus, sondern einfach so des Zurückentdeckens des spielerischen Tuns, so wie Kinder sich auch dann entwickeln, am besten, wenn sie keinen Masterplan verfolgen oder spielen, wie es eine Excel-Tabelle vorgibt, sondern durch Versuch und Irrtum sich nach vorne irren. Das ist etwas, was wir vielleicht in der Krise auch wieder neu entdecken können.
Ja, auf jeden Fall. Also das würde mich extrem freuen, wenn wir auch im Geschäftsleben auch manchmal dieses Spielerische auch spüren, auch wenn wir die Person vielleicht noch nicht 10 Jahre kennen, sondern vielleicht auch im ersten Schritt. Da sind wir eigentlich schon bei einer, wie ich finde, sehr wichtigen Frage. Ich hoffe, dass sie für viele Hörer jetzt auch wichtig ist.
Sonst schneiden
wir es raus. Sonst schneiden wir es raus, ja, im Nachgang, wenn das Negativ-Feedback kommt. Sebastian Klein hat sich neulich hier schon mal geoutet und hat gesagt, dass er den Zustand der Krise eigentlich ganz positiv findet. Also für ihn haben sich ganz viele schöne Dinge ergeben. Er kann von zu Hause aus arbeiten, er ist effektiver, hat mehr Zeit.
Ja.
Und das hat er sich am Anfang nicht getraut zu sagen, dass er die Zustände gerade ganz gut findet, für ihn persönlich. Mhm. Dann haben Freunde um ihn herum das auch gesagt. Dann haben wir im Nachgang auch drüber gesprochen. Ja, ich empfinde das auch so. Ne?
Ja, ja.
Und jetzt die Frage, jetzt ist man jemand, man ist aus dem Reaktionsmodus raus, man kommt in die Aktion, man hat Freude, man ist am Spielen, es ist alles, ne, ich habe gesagt, ich bin ein Start-up, also ne, es ist irgendwie ganz interessant und jetzt sitzt jemand vor uns, Freunde, Geschäftspartner, Familie, völlig egal, und die sind da noch nicht.
Mhm.
Darf ich das dann zeigen? Darf ich dann über, weil mir ist Folgendes aufgefallen, manche überfordere ich da mit dieser Situation, die so, aha, ja, ist schön, dass du das gut findest oder ja, ist ja schön, dass es dir gerade so gut geht. Andere wiederum ziehen dann mit. Du merkst bei manchen, die sind ganz nachdenklich. Also ist das gut, dass man so vorprescht?
Ja, eine schöne Frage, die du stellst, halte ich auch für eine wichtige Frage und sehr zeitrelevante Frage. Ich halte es sogar für deine Pflicht, es zu tun. Es kommt immer auf den Tonfall natürlich an, die Art, wie du es tust. Man darf Menschen, die vielleicht noch nicht auf dem gleichen Stand sind, nicht vom Kopf stoßen. Aber du musst authentisch sein und dazu gehört auch, dass du deine Sichtweise von der Krise, jetzt um auf das konkrete Beispiel zurückzukommen, auch äußerst. Wir müssen uns folgende Psychologie vorstellen. Der Mensch sucht immer den Schutz der Herde. Das bedeutet, ich mag das ein oder andere fühlen oder denken, aber wie ich es äußere, mache ich oft davon abhängig, wie es die Mehrheit der anderen tut um mich herum. Wir sehen in der Krise genau das auch momentan. Anfangs haben die meisten Menschen die Auflagen und Bestimmungen der Regierung mitgetragen und im Laufe der Zeit haben sich immer mehr Menschen aus der Deckung gewagt und haben immer mehr Anhänger gefunden, die ebenfalls den Schutz der Herde jetzt getraut haben, sich zu verlassen, weil sie gemerkt haben, es gibt noch eine andere Herde und wechseln jetzt das Feld und trauen sich immer frecher einzufordern, was ihnen nicht gefällt und womit sie nicht einverstanden sind. Aber es bedarf immer eines initialen Anlasses oder eines ausschlaggebenden Punktes. Und wenn keiner diese Aufgabe übernimmt, dann geschieht es auch nicht so schnell. Insofern, wenn dein Bekannter oder Freund für sich beobachtet, dass die Krise gar nicht so schlimm ist in allen Aspekten, dass er die Vorteile erkannt hat oder für sich sogar schon zu nutzen begonnen hat, dann finde ich es sogar wichtig in einer Gemeinschaft, die ansonsten nur lamentiert und hadert und sich nur über die negativen Aspekte austauscht, da auch bewusst mal einen positiven Impuls zu setzen. Weil das genau das vielleicht der Initialschuss sein kann, dass man sich damit mal auseinandersetzt, okay, ist das jetzt wirklich alles so schlimm, was mir gerade widerfährt? Oder reden mir das die Medien nur ein? Aber sag ich doch mal ganz ehrlich, ich habe doch selber sehr viel mehr Zeit mit meiner Tochter. Hey, und endlich habe ich wieder Zeit, Gitarre zu spielen. Und tatsächlich merke ich, dass ich meine Arbeit viel besser bewältigt bekomme, seitdem ich keiner mehr nervt im Büro und ich das alles zu Hause machen kann. Das heißt, man muss Menschen manchmal anstoßen, sich wirklich reflektiert mit sich auseinanderzusetzen und diesen ganzen Konformismus, den man sonst so mitträgt, mal hinter sich zu lassen. Und dafür braucht es dann auch Leittiere, deswegen heißen die so, die bewusst mal andere Gedanken auch äußert, die nicht Mainstream sind und aber andere ein bisschen aufrütteln.
Ja, okay, weil ich habe festgestellt, dass wenn dann die Reaktion so ein bisschen, wo ich dachte, vielleicht bin ich jetzt hier zu weit gegangen, da fühle ich mich gleich schlecht. So irgendwie so, ja, und ja, aber wer weiß, ob das so funktioniert.
Weil du auch den Schutz der Herde suchst und nicht als Einzeltier, wenn ich das mal so sagen darf, jetzt irgendwo am Rande des Felds stehen möchtest. Und das ist eine völlig menschlich nachvollziehbar und sehr schöne Eigenschaft. Bewahr dir das, also dass du da nicht mit dem Kopf durch die Wand möchtest. Aber trotz allem muss das eine Gemeinschaft aushalten, dass Andersdenkende auch ihre Meinung äußert. Und das halte ich auch, um jetzt nochmal, wenn du erlaubst, auf die derzeitige Krise zu sprechen zu kommen, ebenfalls für hochrelevant. Man ist nicht automatisch dadurch Verschwörungstheoretiker, dass man eine andere Meinung hat. Wenn man die gut vertreten kann, dann ist es auch die Pflicht, dass man das tut. Entscheidend ist, dass wir in Gemeinschaften einen offenen und wertschätzenden Diskurs führen, ohne uns gegenseitig zu beschuldigen und ohne für uns in Anspruch zu nehmen, nur ich habe die Weisheit mit Löffeln gefressen, alles andere sind Vollidioten. Wenn ich also erkenne, dass auch meine Meinung falsch sein kann und dass selbst wenn sie richtig ist, ich sie unterordnen muss dem Kollektiv, weil wir eine Demokratie sind, dann halte ich sogar für sinnvoll und vor allen Dingen notwendig, dass wir Meinungen ausdrücken, dass wir Stimmungen zum Ausdruck bringen und dass wir auch uns gegen Konformismus wehren. Also das finde ich ganz, ganz wichtig.
Ja, also nicht zu 110% auf deiner Seite.
Endlich mal jemand.
Ja, endlich mal. Wir haben einen gemeinsamen Nenner gefunden.
Ja. Nein, aber also ganz ehrlich, mir geht es auch so. Ich sehe jeden Tag als Psychiater, wenn ich meine Patienten sehe, in der Hälfte der Woche habe ich noch Patienten, die zu mir kommen. In der anderen Hälfte der Woche mache ich halt so Beratung, ne? Aber in der ersten Hälfte der Woche, wo ich meine Patienten sehe, sehe ich sehr viel soziales Elend. Und zweifelsohne kostet die Krise momentan unheimlich viel Anstrengung und ganz viele Menschen sehr viel Kraft. Und es verändern sich Dinge auch negativ. Man darf das nicht durch eine rosarote Brille sehen. Und trotzdem gehört zur Wahrheit genau das, was du eben von deinem Kollegen oder Freund warst, glaube ich, berichtet hast, dass eben nicht für alle Menschen alles schlecht ist. Und das war das auch, was ich auch eingangs meinte bei deiner ersten Frage, dass ich bei manchen Familien alles einfach so weitergeht eigentlich und dass die Kinder teilweise auch momentan die Zeit ihres Lebens erleben, weil sie da draußen wieder eine Straßenkindheit haben. Momentan nicht schwimmen gehen können und nicht ins Kino und das Tennis ausfällt, aber sie spielen auf der Straße. Und das gehört mit zur Wahrheit, wenn wir eine Gesellschaft beschreiben, dass wir sie aus allen Blickwinkeln betrachten und nicht nur das Negative. Für viele Menschen entwickeln sich momentan die Dinge auch positiv und beides ist ein Teil unserer Realität.
Ja, das wäre jetzt eigentlich ein perfekter Schluss, aber ich habe noch eine ganz wichtige Frage an dich.
Dann finden wir noch einen besseren Schluss.
Ja, es ist jetzt der doppelte Schluss.
Sehr gerne.
Wenn Corona vorbei ist, wenn es ja wahrscheinlich auch the new normal, eine neue Normalität gibt, du darfst träumen, du darfst jetzt spinnen, du darfst dir was wünschen, Vision. Was wäre das?
Das ist eine wunderschöne Frage, muss ich sagen. Wie viel Zeit habe ich?
14 Minuten, weil dann musst du gehen.
Stimmt, da habe ich noch einen Termin.
Das ist deine eigene Deadline, die du dir gesetzt hast.
Ja, ja. Das ist wirklich eine ganz tolle Frage. Man könnte da ganz viel zu sagen. Ich versuche es prägnant zu halten. Also es sind aber tatsächlich mehrere Dinge. Was ich mir wünsche, ist zum Ersten, dass wir alle uns erinnern, was Demokratie bedeutet. Also ich finde gar nicht den Virus die derzeitige Bedrohung, sondern den Umgang, wie wir Demokratie leben, wie wir Meinungen vertreten, Meinungspluralismus zulassen, wie wir aber auch als Selbstbetroffene, die ihre Meinung äußern, auch lernen müssen, dass wir nicht Recht haben müssen und nicht immer Recht bekommen können. Also dieses Verwechseln zwischen ich äußere meine Meinung und ich will Recht bekommen, dass wir das lernen, dass das nicht eins ist. Sondern dass es zwar wichtig ist in der Demokratie, dass wir Meinungen zulassen, aber dass selbst wenn wir nicht Recht bekommen, dass wir trotzdem in einer Demokratie die mehrheitliche Meinung akzeptieren müssen und helfen müssen, das mitzugestalten. Ich kann nicht anderer Meinung sein und nur weil ich dann nicht Recht bekomme, in so eine Totalverweigerung verfallen und bewusst delinquent werden, mich gegen alles wehren oder in den sozialen Medien auf irgendwelche Menschen schimpfen. Das ist für mich keine Demokratie. Also momentan erlebe ich eine Lehrstunde, wie wir alle mit Meinungsfreiheit und mit dem Leben von Demokratie umgehen müssen. Dafür sind Krisen vielleicht auch manchmal da. Das wünsche ich mir auf politischer Ebene, dass wir uns alle darüber Gedanken machen, was bedeutet das eigentlich. Ganz konkret wünsche ich mir nach der Krise, dass wir uns überlegen, wie wir in Zukunft den Altenpflegern, Krankenschwestern und Menschen, die für sehr wenig Geld sehr viel in den Gesundheitsberufen leisten müssen, jeden Tag für die Pflege und Gesundheitserhaltung von uns Menschen, dass wir denen einen Arbeitsmarkt ermöglichen, der es ihnen in Zukunft leichter macht, sei es finanziell oder durch Arbeitsbedingungen. Ich glaube, das hat die Krise auch gezeigt, dass wir da zu lange zu wenig getan haben. Das hoffe ich. Was ich mir ebenfalls wünsche, ist, dass wir, den Respekt und die, ich sag mal, die Wertschätzung regionaler Produkte und Dienstleistungen anbelangt, wir so ein Stück weit zurückentdecken, was wir hier in unserem Land selber produzieren und herstellen können. Ich bin kein Globalisierungsgegner. Die Welt wird auch in Zukunft vernetzt bleiben, soll sie auch, und wahrscheinlich wird es auch weiter zunehmen. Aber ich glaube, die Krise hat uns auch gezeigt, was passieren kann, wenn wir uns alle voneinander zu abhängig machen. Und vielleicht kann in einzelnen Aspekten, sei es Landwirtschaft, sei es die Produktion von Mundschutz oder was auch immer, die Betonung regionaler Produkte uns helfen, in Zukunft eine bessere Versorgung herzustellen. Das würde ich mir auch wünschen. Das sind jetzt so drei Dinge, die mir jetzt so ganz spontan einfallen.
Ja. Okay, ich finde, wir haben noch einen viel besseren Schluss hinten dran gehangen.
Aber man könnte wahrscheinlich noch viel, viel mehr sagen. Vielleicht gibt es auch Dinge, die ich jetzt sträflich unterschätze, wahrscheinlich. Aber es sind jetzt so Dinge, die mir am Herzen liegen. Ja.
Du kannst ja noch ein bisschen überlegen, wenn die Episode veröffentlicht wird, dann haben wir auch immer einen LinkedIn-Post und da hast du unendlich viel Texte, cool, die du da drunter schreiben kannst.
Das ist toll.
Die 100 Wünsche des Volker Busch.
Das hört sich gut an,
ja. Ja. Vielen Dank für deine Zeit,
dass
du uns mitgenommen hast in deine Welt, und ich glaube, es ist ganz viel positive Energie dabei rumgekommen, und ich bin sicher, wer jetzt noch nicht in der Aktion ist, der wird spätestens jetzt sagen, los geht's. Komm ins Tun.
Danke dir, das hast du nett gesagt. Alles Liebe und vielen, vielen Dank für die Einladung.
Das war das Gespräch mit Volker Busch. Alle Infos zu seinen Projekten findest du in den Shownotes verlinkt. Und wenn du bei LinkedIn mitdiskutieren möchtest, kannst du das sehr gerne tun. Auch hier ist in den Shownotes eine Verlinkung zu finden. Bei bestimmten Themen geht es manchmal so richtig ab. Ich bekomme sehr viele private Nachrichten und in meinem Kopf gibt es sehr häufig die ein oder andere Wendung, die ein oder anderen Argumente, die ich bisher nicht wirklich bedacht habe. Also ich freue mich jedes Mal über diesen Austausch. Es ist einfach sehr, sehr, sehr wertvoll. Vielen Dank dafür. Vielen Dank auch für eine weitere Bewertung bei Apple. Das habe ich auch schon lange nicht mehr gesagt. Also danke auch dafür. Und ja, wir hören uns einfach in der nächsten Woche wieder. Bleibt gesund. Alles Gute. Ciao, ciao.
Hallo, wir sind Robert und
Rüdiger
und wir machen gemeinsam Ziemlich gut veranlagt,
den österreichischen Anleger-Podcast.
Also wenn du wissen willst, was sich Neues tut bei Aktien, Anleihen, Gold, Bitcoins, Kryptos oder sonst irgendwas, dann hör doch mal rein.
Ziemlich gut veranlagt, jeden Donnerstag neu auf kurier.at und kronehit.at.
Und überall sonst, wo es schöne Podcasts gibt.